Schon vergeben? Der Heuking Vergaberecht Podcast. Diesmal Update Vergaberecht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Heuking Podcasts Schon vergeben. Mein Name ist Julian Grönig. Heute möchte ich Ihnen zusammen mit meiner Kollegin
Christina Emne
einige aktuelle Entscheidungen aus dem Vergaberecht vorstellen. Dabei beschränken wir uns auf 4 wesentliche und aus unserer Sicht praxisrelevante Entscheidungen.
Ja, auch von mir zunächst herzlich willkommen. Als erste Entscheidung möchte ich Ihnen gern ein Urteil des EuGHs vom 3. Juli 2025 vorstellen. Und in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Rechtsstreit leitete die Kommission ein offenes Ausschreibungsverfahren, Rahmenverträge für die Sprachausbildung für die Organe, Einrichtungen und Agenturen der Europäischen Union ein. Der Auftrag war in insgesamt 8 Lose aufgeteilt, darunter auch das Los Nummer 3, Erlernen der spanischen Sprache. In den Vergabeunterlagen war angegeben, dass der öffentliche Auftraggeber den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt und dass er dieses wirtschaftlichste Angebot nach Maßgabe des Preises mit einer Gewichtung von 30% und der Qualität mit einer Gewichtung von 70% erteilen wird. Die Qualität bewertete der öffentliche Auftraggeber wiederum anhand von 2 Kriterien, die jeweils wieder in 3 Unterkriterien unterteilt und mit bestimmten zu erreichenden Punkten angegeben waren. Bei dem offenen Ausschreibungsverfahren verlinkte ein Bieter wesentliche Angebotsunterlagen per Hyperlink auf externe Inhalte und die Kommission berücksichtigte dann diese Teile nicht und vergab den Auftrag an einen Mitbieter, setzte den sogenannten, nenne ihn mal Hyperlink-Bieter, auf den 2. Platz. Nach erfolgloser Klage vor dem EuG legten sowohl der Bieter, der auf dem 2. Rang gelangt ist, als auch Spanien Rechtsmittel ein, sodass das Ganze vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet ist. Was hat der EuGH nun entschieden? Der EuGH hat entschieden, dass wenn ein Bieter Angebotsunterlagen über einen Hyperlink einreicht, das den Anforderungen nicht genügt. Das ist der Fall, weil jedenfalls nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Dateien, auf die der Hyperlink verweist, im Nachgang nicht noch abgeändert werden können. Was hat der EuGH in dieser Entscheidung noch entschieden? Er sagt, darauf hatte sich der Kläger berufen, hat der Auftraggeber in einer früheren Ausschreibung über Hyperlinks zugänglich gemachte Unterlagen berücksichtigt, führt das zu keinem Vertrauensschutz bei den Bietern. Das bedeutet, Vertrauensschutz greift nicht, wenn sich ein Bieter auf eine vereinzelt frühere Verwaltungspraxis stützt. Nur präzise, vorbehaltlose und übereinstimmende Zusicherungen können schutzwürdiges Vertrauen begründen. Die klare Pflicht zum Upload sämtlicher Unterlagen war in diesem Fall hinreichend bestimmt und vorhersehbar. Zur Bewertungsmethodik, also zu den Zuschlagskriterien, stellte der EuGH klar, dass beim Zuschlag nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis die Bewertung anhand der bekannt gemachten Kriterien und Unterkriterien mit Punktezuteilung genügt und dass eine feingliedrige Zuordnung einzelner Komponenten nur Kommentare zu nur Punktebruchteilen nicht notwendig ist, sofern dafür keine interne Untergewichtung vorgesehen ist. Also der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, innerhalb der für ein Unterkriterium vergebenen Punkte aufzuschlüsseln, wie viele Bruchteile von Punkten er für einzelne Komponenten des Unterkriteriums vergeben hat. Etwas anderes gilt nur in den Fällen, wenn in den Vergabeunterlagen eine spezifisch bezifferte Gewichtung nicht nur der Kriterien, Qualität und Preis und Unterkriterien vorgesehen ist, sondern darüber hinaus auch dieser einzelnen Komponenten der Unterkriterien, dann gilt das Ganze, was ich vorab gesagt habe, nicht.
Vielen Dank, Christina. Ich bespreche jetzt mit Ihnen eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes vom 10.09.2025. Eine Kommune schrieb die Herstellung, Lieferung, den Aufbau und die Inbetriebnahme eines Parkleitsystems national nach Abschnitt 1 der VBA aus, also dem nationalen Vergaberecht für Bauvergaben, bezeichnet als Baumaßnahme. Das Leistungsverzeichnis enthielt sowohl Tiefbauelemente, zum Beispiel Fundamente, Kabelgräben, Wiederherstellung der Oberflächen, sowie Anzeigenelemente und Steuerung. Das sind zum Beispiel dynamische Tafeln, Detektionssysteme, die Zentrale und die dazugehörige Software. Die Kommune hat den Auftrag gerade nicht in Lose aufgeteilt und jetzt hat eine auf Elektroverlegesysteme spezialisierte Firma die Vergabe gerügt und dabei unter anderem eingewendet, dass die Leistung nicht europaweit ausgeschrieben wurde und dass darüber hinaus auch keine Fachlosbildung geschehen ist. Also hier gerade die Tiefbaumaßnahmen als eigenes Los hätten ausgeschrieben werden sollen. Darüber hinaus hat die Firma auch die intransparenten Zuschlagskriterien gerügt. Die Vergabekammer wies den Nachprüfungsantrag zunächst als unzulässig zurück, mit der Begründung, es handele sich um einen Bauauftrag und da der maßgebliche Schwellenwert für Bauvergaben nicht erreicht wurde, bestehe hier kein Rechtsschutz. Das Gericht hob die Entscheidung aber auf und verpflichtete die Kommune gerade zur europaweiten Ausschreibung mit der Durchführung eines Verfahrens nach dem vierten Teil des GWB und unter der Beachtung der Anforderungen an eine Fachlosvergabe nach der Rechtsauffassung des Gerichts. Dabei berief sich das Gericht im Wesentlichen auf die folgenden Gründe. Der Dreh- und Angelpunkt ist hier die Norm des § 110 GWB, wonach öffentliche Aufträge, die verschiedene Leistungen wie Lieferbau und Dienstleistungen zum Gegenstand haben, nach den Vorschriften vergeben werden, denen der Hauptgegenstand des Auftrags zuzuordnen ist. Und hier hat der Senat trotz eines erheblichen Bauanteils den Auftrag als Liefer- bzw. Dienstleistungsauftrag qualifiziert, mit der maßgeblichen Begründung, dass vertragsprägend hier gerade das System und Detektionskonzept, also gerade diese Anzeigenelemente, die Steuerung, die dahinterliegende Software ist und gerade nicht die für die Installation erforderlichen Tiefbauleistungen. Dabei ist der Senat darauf eingegangen, dass nicht nur stumpf auf die Wertanteile der jeweiligen Leistungsbestandteile abgestellt werden kann, also hier die Unterscheidung zwischen dem Auftragswert der Tiefbauleistungen und dem Auftragswert der Anzeigenelemente und der Steuerung, sondern dass darüber hinaus auch eine qualitative Gesamtbetrachtung der prägenden Verpflichtungen geschehen muss. Und hier war zum Beispiel ein Indikator dafür, dass gerade diese qualitative Gesamtbetrachtung der Anzeigenelemente und der Steuerung, dass denen ein maßgebliches Gewicht zukommt, dass zum Beispiel das Zuschlagskriterium Konzept eine Mindestpunktzahl zur Detektionsgenauigkeit angab, die hier auch wesentlich war. Und daraus hat der Senat geschlossen, dass die Schwerpunkte der Leistungsziele gerade in diesem Software- und Systemdesign liegen und nicht in den Tiefbauleistungen. Als Folge dieser Einordnung als Liefer- und Dienstleistungsauftrag hat der geschätzte Auftragwert den einschlägigen Schwellenwert überschritten und die Kommune war zur EU-weiten Ausschreibung verpflichtet. Darüber hinaus hatte der rügende Bieter ja auch die fehlende Fachlosbildung gerügt. Hierzu hat der Senat den Vorrang der Fachlosvergabe bei einem eigenständigen Markt betont. Das ist hier gerade dieser Markt für Verkehrs- und Parkleitsysteme. Und eine Gesamtvergabe bedarf immer tragfähiger, vorab dokumentierter, wirtschaftlicher und/oder technischer Gründe. Und hier hatte die Kommune eher pauschal auf einen erhöhten Koordinierungsaufwand, Schnittstellenrisiken, Zeitdruck und Kostenunsicherheiten verwiesen, hatte aber gerade darüber hinausgehende Gründe nicht dokumentiert. Und aufgrund dieser gänzlich fehlenden Dokumentation durfte die Kommune auch im Nachprüfungsverfahren keine Gründe nachschieben, was wieder einmal unterstreicht, dass für eine Gesamtvergabe die Gründe, die dafür sprechen, sich gerade nicht in pauschalen Verweisen auf Schnittstellenrisiken erschöpfen darf, sondern dass immer auf den Einzelfall geprüft werden muss, welche spezifischen Gründe sprechen hier gerade für eine Gesamtvergabe und diese Gründe müssen dann auch vollständig und ausführlich vorher in der Vergabeakte dokumentiert werden. Die Entscheidung hebt hervor, dass gerade solche in Anführungszeichen smarten Infrastrukturprojekte, die einen Mischcharakter haben zum aus Beispiel Bauleistungen, IT-Leistungen oder Elektroingenieurleistungen, dass bei diesen Leistungen öffentliche Auftraggeber genau drauf gucken müssen, wo liegt denn der qualitative Schwerpunkt der Leistungen und sich jetzt gerade nicht darauf beschränken dürfen, zum Beispiel die reinen Wertanteile gegeneinander zu setzen. Aus der Entscheidung folgt auch, das ist jetzt auch vielleicht wichtig zu sagen, nicht das generelle Verbot, solche Leistungen als Gesamtvergabe zu vergeben. Der Senat hat hier vor allem darauf abgestellt, dass die Dokumentation im Voraus lediglich sehr, sehr oberflächlich und nicht auf den Fall angepasst war und deswegen eigentlich aufgrund dieser fehlenden Dokumentation eine erneute Überprüfung der Ausschreibung in Fachlose angeordnet hat. Das bestärkt auch das, was wir schon in vielen anderen Podcasts gesagt haben, dass es oftmals ja gute Gründe dafür gibt, für den öffentlichen Auftraggeber, warum er von einer Losaufteilung absieht, gerade bei komplexen Infrastrukturprojekten oder komplexen IT-Projekten. Diese Gründe müssen nur immer vorher und sehr sorgfältig auf den Einzelfall angepasst dokumentiert werden.
Die nächste Entscheidung, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Diese Entscheidung ist zwar vom OLG Düsseldorf bereits im Dezember 2021 beschlossen worden, aber erst kürzlich veröffentlicht worden. Deswegen möchten wir Ihnen diese Entscheidung gern kurz vorstellen. Was ist der zugrunde liegende Sachverhalt? Der öffentliche Auftraggeber hat grob gesagt ein EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb zur Beschaffung und Nutzung schwerer Transporthubschrauber aufgehoben. Und zwar nachdem die indikativ angebotenen Preise der Bieter im sogenannten investiven Teil den Haushaltsansatz deutlich überstiegen. Die Antragsgegnerin, also hier die öffentliche Auftraggeberin, schätzte nämlich die Kosten des zu vergebenen Auftrags auf insgesamt über 20 Milliarden Euro brutto. Und dabei entfiel ein bestimmter Teil auf die sogenannten investiven Kosten und ein bestimmter Teil auf die Nutzung und die Materialerhaltung laut des Vergabevermerks. Die Antragstellerin, die Bieterin im Verfahren, rügte unter anderem die Kostenschätzung des öffentlichen Auftraggebers und begehrte die Fortführung des Verfahrens. Die zuständige Vergabekammer stellte dann die Rechtswidrigkeit der Aufhebung fest, wies aber den Primärrechtsschutz ab, also sagte nicht, dass die Aufhebung unwirksam ist. Das Oberlandesgericht Düsseldorf bestätigte in seiner Entscheidung noch einmal die, ja, ich nenne es mal Dualität von Primär- und Sekundärrechtsschutz, sprich ein Anspruch der Antragstellerin, also die Frage, ob die Aufhebung wirksam war, ist zu trennen von der Frage, ob eine Aufhebung rechtswidrig ist. In Bezug auf die Wirksamkeit der Aufhebung sagte das Oberlandesgericht Düsseldorf, dass ein Anspruch der Antragstellerin, also des Bieters, auf Fortführung des Verfahrens immer nur besteht in Fällen von Willkür oder Diskriminierungsabsicht. Das nennt man dann auch Aufhebung der Aufhebung des Verfahrens. Daran fehlte es hier aber, da keine Willkür ersichtlich war. Öffentliche Auftraggeber dürfen Vergaben grundsätzlich auch ohne gesetzlichen Aufhebungsgrund beenden, sofern ein sachlicher Grund vorliegt und keine Missbrauchsindizien bestehen. Und das war hier der Fall. Sprich, das OLG Düsseldorf hat bestätigt, dass die Aufhebung durch den öffentlichen Auftraggeber wirksam war oder zwar wirksam war. Der Vergabesenat stellte gleichzeitig aber fest, dass die Aufhebung rechtswidrig war. Und zwar gibt es, Sie kennen es wahrscheinlich schon oder Sie haben es schon mal gehört, es gibt in der VGV, hier war die VSVGV maßgeblich, im § 37 Aufhebungsgründe, gesetzliche Aufhebungsgründe, die einschlägig sein müssen, damit sie eine rechtmäßige Aufhebung oder das Verfahren rechtmäßig aufheben dürfen. Der Aufhebungsgrund hier, wirtschaftliches Ergebnis nach der VSVGV, griff hier nicht, da die Vergabestelle das wirtschaftlichste Angebot nicht anhand der festgelegten Bewertungsmethode ermittelt hatte, sondern allein auf diesen investiven Teil statt auf den Gesamtpreis abstellte. Also sie haben gesagt, naja, nach dem Gesamtpreis war das Angebot eigentlich gar nicht so weit entfernt von unserer Kostenschätzung. Allerdings dieser investive Teil, der war deutlich höher als unsere Kostenschätzung. Da sagte das Oberlandesgericht, nee, das geht nicht. Ihr müsst bei dem Aufhebungsgrund kein wirtschaftliches Ergebnis auf den Gesamtpreis abstellen und nicht nur auf den investiven Teil. Darüber hinaus hat das OLG Düsseldorf gesagt, dass auch der Aufhebungsgrund schwerwiegende Gründe oder es liegt ein schwerwiegender Grund vor, fehlende Haushaltsmittel hier nicht trägt, weil die Kostenschätzung fehlerhaft war und haushaltsrechtliche Umschichtungen auch nicht ernsthaft geprüft worden sind. Die Kostenschätzung war unter anderem methodisch und inhaltlich unzureichend dokumentiert und sie berücksichtigte insbesondere Einrüstkosten, Unterschiede zwischen Basismodellen und Neuentwicklungen sowie realistische Ausbildungs- und Zulassungskosten nicht hinreichend. Erforderlich ist vielmehr eine positions- und methodengerechte, eine datengestützte und dokumentierte Schätzung, die auch auf den konkreten Auftragsgegenstand zugeschnitten ist. Die Kostenschätzung bildet ihrem Gegenstand nach eine Prognose, die dann nicht zu beanstanden ist, wenn sie unter Berücksichtigung aller verfügbarer Daten in einer der Materie angemessenen und methodisch vertretbaren Weise erarbeitet wurde. Die Ergebnisse sind hinzunehmen, wenn die Prognose als vertretbar erscheint. Daran wird es aber regelmäßig fehlen, wenn sie auf erkennbar unrichtigen Daten beruht, insbesondere wenn sie eine vorhersehbare Kostenentwicklung unberücksichtigt lässt oder ungeprüft und pauschal auf anderen Kalkulationsgrundlagen beruhende Werte übernimmt. Im Ergebnis erfüllt der öffentliche Auftraggeber seine Pflicht nicht bei der Kostenschätzung, wenn er zum Beispiel einen vorhersehbaren Preisanstieg ignoriert, ja, oder ein ungeprüft pauschale Werte einer anderen Kalkulation übernimmt. Und das Schätzergebnis ist auch dann nicht verwertbar, wenn der Auftraggeber notwendige Leistungen übersieht, die dazu führen, dass er zu einem falschen Ergebnis bei der Kostenschätzung kommt.
Also, was zeigt uns die Entscheidung? Die Entscheidung zeigt uns grundsätzlich, dass öffentliche Auftraggeber Vergabeverfahren immer aufheben dürfen, solange sie nicht willkürlich handeln. Die Entscheidung zeigt uns aber auch, dass öffentliche Auftraggeber vor Schadensersatzansprüchen der Bieter, die dann nicht zum Zuge kommen, nur geschützt sind, wenn die Aufhebung auch rechtmäßig war. Und das ist grundsätzlich immer nur dann der Fall, wenn einer der gesetzlich normierten Aufhebungsgründe vorliegt. Auch in der zweiten Entscheidung, die ich heute gerne mit Ihnen besprechen würde, geht es um eine Entscheidung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes, dieses Mal aus dem Juni 2025. In der Entscheidung geht es schwerpunktmäßig um die Transparenz eines Wertungssystems, um die Bewertung von Präsentationen im Rahmen des Vergabeverfahrens und um die Form der Einreichung der Angebote. Der Entscheidung lag der folgende Sachverhalt zugrunde. Ein öffentlicher Auftraggeber hat nach einem nicht offenen Planungswettbewerb ein Verhandlungsverfahren zu Architektenleistungen durchgeführt und hierbei sah die von dem öffentlichen Auftraggeber aufgestellte Wertungsmatrix unter anderem vor, dass das Honorar mit insgesamt 12,5% gewichtet wurde. Dieses Kriterium wurde hierbei unterteilt und einmal in die Höhe der Stundensätze mit einer Gewichtung von 2,5% und der Gewichtung von angegebenen Honorarabschlägen mit einer Gewichtung von insgesamt 10%. Und jetzt entscheidend hat der öffentliche Auftraggeber darüber hinaus noch für Honorarzuschläge einen Abzug von bis zu 200 Punkten vorgesehen. Das ist hier brisant, weil die Rubrik Honorar insgesamt nur 125 Punkte umfasste. Also es war nur möglich, mit der Angabe des Honorars und der Stundensätze und der Honorarabschläge insgesamt 125 Punkte zu erzielen. Es war aber theoretisch ein Abzug von bis zu 200 Punkten möglich durch die angegebenen Honorarzuschläge. Darüber hinaus hat der öffentliche Auftraggeber noch die Präsentation mit 10% bewertet, hierbei insbesondere Kriterien wie Auftreten des Teams und Souveränität im Vortrag. Darüber hinaus sollten alle Angebote über einen Plandatenserver bzw. per E-Mail eingereicht werden. Jetzt hat die Antragstellerin unter anderem genau diese Honorarbewertung, die Präsentationskriterien sowie die Wahl der Kommunikationsmittel gerügt. Und die Vergabekammer gab dem daraufhin eingereichten Nachprüfungsantrag im Wesentlichen statt und das Bayerische Oberste Landesgericht wies die sofortige Beschwerde des Auftraggebers zurück und ordnete eine Rückversetzung des Verfahrens vor die Aufforderung zu Erstangeboten an. Dabei hat der Senat sich im Wesentlichen auf die folgenden Punkte gestützt. Zunächst hat er zur Bewertungsmethodik klargestellt, dass Bewertungsmethoden gerade nicht dazu führen dürfen, dass die bekanntgemachte Gewichtung der Zuschlagskriterien faktisch ausgehebelt wird. Und das wäre hier gerade der Fall. Ich habe am Anfang gesagt, es wären eigentlich nur diese 12,5%, die beim Honorar erzielt werden konnten, wurde abgebildet durch 125 Punkte. Aber durch diesen Abzug bei den Honorarzuschlägen wäre ein Abzug von 200 Punkten vorgesehen. Das heißt, die Minusanzahl der Punkte hätte dazu geführt, dass das Honorar negativ bewertet werden würde. Und das, hat der Senat ausgeführt, verleiht diesem Preisfaktor gerade einen unverdienten, ausschlaggebenden Rang jenseits der eigentlich ausgewiesenen 12,5% und verschiebt damit die Gewichtung zulasten anderer Kriterien, weil der Abzug praktisch von deren Punkt genommen wird. Und das System begünstige zudem extreme Effekte bei minimalen Zu- und Abschlägen und konterkariert das Ergebnis des Wettbewerbs, also des vorherigen offenen Planungswettbewerbs, der zu 40% einfloss. Im Ergebnis hat der Senat deswegen festgestellt, liegt ein Verstoß gegen die Paragraphen 127 Absatz 1 GWB und hier in dem Fall 58 Absatz 1 VGV vor. Zu der Wertung der Präsentation, das war ja hier gerade die Wertung, die auch Kriterien wie Auftreten des Teams und Souveränität im Vortrag umfasste, erkannte das Gericht grundsätzlich die Zulässigkeit dieser genannten Kriterien, sofern diese erkennbar auf die Qualität der Leistungserbringung bezogen sind und die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf die Auftragsausführung hat. Das ergibt sich hier auch aus § 58 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 VGV. Und in dem konkreten Fall bestand gerade dieser inhaltliche Bezug, weil die zu präsentierenden Konzepte maßgeblich auch auf die Koordination, die Führung und die Kommunikation mit den Fachplanern eingingen. Und die Gewichtung hier in Höhe von 10% blieb auch im Rahmen des Beurteilungsspielraums des Auftraggebers. Als letzten Punkt hat der Senat zu der elektronischen Kommunikation Stellung bezogen und hat hier ausgeführt, dass die Vorschrift des § 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 VGV gerade verlangt, dass ein vorfristiger Zugriff des öffentlichen Auftraggebers auf die Angebote technisch ausgeschlossen ist. Und bereits die Möglichkeit, also die technische Möglichkeit eines solchen Zugriffs, zum Beispiel hier über die Angabe über den Plandatenserver oder die E-Mail an eine Anwaltsadresse, genügt für den Verstoß, weil nicht sichergestellt werden kann, dass der öffentliche Auftraggeber vor dem angegebenen Ende der Angebotsfrist Zugriff auf die erforderlichen Unterlagen hat. So, diese Möglichkeit wird grundsätzlich nur geschaffen durch die Nutzung von Vergabeplattformen, die genau dieses technische Feature enthalten, dass der öffentliche Auftraggeber erst dann, wenn er wirklich Zugriff erhalten darf, auch den Zugriff erhält. Ja. Das ist vielleicht auch eine kleine Parallele zu der Entscheidung, die Christina heute schon besprochen hatte. Da ging es genau um die andere Seite der Medaille. Also da ging es darauf, dass auch die Bieter die Unterlagen grundsätzlich nur so zur Verfügung stellen dürfen, dass ausgeschlossen ist, dass diese technisch nicht nachher noch ausgetauscht werden. Man sieht also, dass dieses Feld der elektronischen Kommunikation sowohl Auswirkungen auf den Bieter als auch auf die öffentlichen Auftraggeber hat. Zusammenfassend lässt sich für die Praxis sagen, dass die Auftraggeber die Bewertungsmethoden streng auch an der publizierten Gewichtung ausrichten müssen und dass gerade solche versteckten Punktabzüge oder Aufschläge, die die Statik der Kriterien verschieben, unzulässig sind. Und zu den Präsentationskriterien lässt sich zusammenfassend sagen, dass diese zulässig sind, wenn und soweit sie konkret auf die Qualität der Leistungserbringung bezogen sind und maßvoll gewichtet sind.
Ja, wenn Ihnen unsere Folge gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Eine Zusammenfassung der Podcast-Folge finden Sie wie immer in unserem Blogbeitrag. Wir listen Ihnen dort gern auch noch weitere aktuelle Entscheidungen zum Vergaberecht auf. Bei Rückfragen oder Anmerkungen zum Podcast freuen wir uns wie immer über Ihre E-Mail an schonvergeben@heuking.de. Und wenn Sie regelmäßige Updates zum Vergaberecht haben möchten, melden Sie sich auch gern für unseren Newsletter an. Bis dahin.
Tschüss.